Herzlich willkommen zur Episode 93. Das Buch heute, das wir besprechen, Trust Me, warum Vertrauen die Zukunft der Arbeit ist. Ein unglaublich spannendes Thema und ich freue mich riesig, denn dieses Buch ist mir wieder vorgeschlagen worden von der Conny Hattula. Du nennst dich ja was oder irgendwo habe ich mal gelesen, Learnspiratorin, was ich einen super coolen Namen finde. Du hast selbst einen Podcast, was lernst du? Und ich sage jetzt hier schon mal, hallo, ich freue mich riesig, dieses Buch mit dir zu besprechen.
Hi, liebe Angela, ich freue mich auch riesig, mal wieder bei dir im Podcast zu Gast sein zu dürfen und über dieses wunderbare Buch Trust Me mit dir sprechen zu dürfen.
Genau. Und eine Besonderheit, das kommt dann natürlich auch gleich in die Shownotes, in deinem eigenen Podcast hast du mit der Karin Lausch, mit der Autorin schon mal über das Buch gesprochen, also sehr empfehlenswert. Und jetzt kommt quasi die andere Sichtweise, die Perspektive von zwei Leserinnen. Und gleich mal so die Frage, kennst du die Karin gut, woher und wie bist du aufs Buch dann gekommen?
Also ich kenne Karin tatsächlich schon seit ein bisschen was über ein Jahr, sind wir relativ regelmäßig im Austausch, sind sozusagen bei LinkedIn einmal übereinander gestolpert und aneinander hängen geblieben. Und ich schätze sowohl die Beiträge von Karin als auch ihre Denkanstöße unglaublich. Und deswegen war ich auch ganz, ganz gespannt auf das Buch, auf Trust Me. Durfte tatsächlich im November auch bei der Buchpremiere in Hamburg mit dabei sein. Das war wirklich auch ein ganz, ganz, ganz wunderbarer Abend, der eigentlich so war wie die Autorin selbst. Warmherzig, ganz tiefgründig, waren ganz wunderbare Menschen da. Also es war so ein Abend, dass man sehr beseelt wieder nach Hause gegangen, das Buch im Gepäck und die Denkanstöße daraus. Und seitdem beschäftigt mich das Trust Me und alles, was da drin steckt, wirklich ganz intensiv. Und deswegen habe ich dir das Buch auch vorgeschlagen gehabt.
Ja, genau. Dafür bin ich dir echt dankbar. Und um gleich die Hörerinnen und Hörer mal an der Stelle abzuholen. Also das Thema Vertrauen oder das Wort Vertrauen ist ja eigentlich so ein nichtssagendes und doch sehr gewichtiges Wort. Also ne. Und was ich wirklich toll finde, Trust Me. Der Titel steht, ist ein Akronym. Ich sage es ja hier immer wieder, ich bin ja selber bekennende Akronymikerin. Schon allein deswegen war ich vom Buch begeistert. Und um es gleich mal zu sagen, und das ist das Tolle an dem Buch, das Vertrauen in diesen sieben Facetten, in diesen sieben Buchstaben, in der Tiefe erklärt wird und wie wir damit umgehen und auch Vertrauen gewinnen im Unternehmen. Und ich sage einfach mal die vier Bereiche und dann schlage ich vor, steigen wir in die einzelnen Themen ein. Also T steht für Transparenz, R für Reflexion, U für Unterstützung, S für Sinn, T für Termintreue, M für Menschlichkeit und E für Ehrlichkeit. Also alle sieben wichtige Bereiche, die sie beleuchtet. Und was mir dann, weil du mir ja das Buch vorgeschlagen hast, aufgefallen ist, wie viel bei Vertrauen auch Lernen drin steckt.
Ja, also definitiv. Ich habe, als ich diese sieben Facetten das erste Mal gesehen habe, dachte ich ehrlichweise als allererstes auch in einem unterstützenden Lernformat, weil ich mir dachte, Mensch, eigentlich ist das doch ein Buch, das musst du doch im Team in so einer Art Buchclub lesen, so kapitelweise und dir dann die unterschiedlichen Facetten gemeinsam anschauen und gemeinsam anschauen, was kann denn daraus für uns als Team entstehen. Das war so der erste Aufgalopp, den ich damals gedanklich mit dem Buch hatte. Und ja, ich meine, eigentlich ist tatsächlich jede Facette, in der steckt ja Lernen, ganz, ganz tief drin. Ganz explizit fällt es mir auf, zum Beispiel beim U, nämlich der Unterstützung, weil da ja auch sehr, sehr explizit herausgehoben wird, dass so dieses Thema lebenslanges Lernen ja in der Zwischenzeit wirklich ein realer Wert ist in Unternehmen oder sein sollte und eben nicht nur ein geflügeltes Wort. Und damit Unterstützung auch bedeutet, dass die Rahmenbedingungen da sind, dass die Mitarbeitenden und natürlich auch die Führungskräfte wirklich kontinuierlich lernen können und das nicht verpönt an der Stelle ist. Also von daher, allein sozusagen bei diesen Bestandteilen geht mir natürlich das Herz auf, aber natürlich nicht nur da.
Ja, genau. Aber danke, dann muss ich nämlich für diesen Tipp schon mal das Buch mit den Komponenten im Team zu besprechen. Da muss ich ein ganz kurzes Shoutout machen. Hallo Dirk, er hört hier mal zu, Steuerberater und Steuergestalter. Der macht es seit einiger Zeit schon, hört immer meine Podcasts und wenn ihm mein Buch besonders gut gefällt, dann kauft er all seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieses Buch und dann besprechen die das im Team. Also, lieber Dirk, das ist definitiv ein Buch, das du mit deinem Team besprechen kannst.
Okay, und dann müssen wir jetzt an dieser Stelle gleich anschließen. Lieber Dirk, wenn du das hörst, ich komme auf dich zu, weil darüber würde ich gerne mit dir im Was lernst du Podcast sprechen, über euer Lernformat Buchclub.
Oh, cool, ich bringe euch zusammen. Tolle Idee. Tolle Idee. So, und ich musste schmunzeln. Ich glaube, es steht irgendwie entweder im Klappentext oder also auf alle Fälle im Buch. Da gibt es ein Zitat, das einen sofort in dieses Thema reinbringt, nämlich das moderne Führungsdilemma. Die einen schreien, vertraut uns doch endlich, damit wir gut arbeiten können. Also das ist quasi die Mitarbeitenden-Fraktion. Und die anderen, die Chefs, schreien, ja, ihr müsst euch das Vertrauen doch erst verdienen, damit ihr gut arbeitet. Da steigt sie ja auch ein mit dieses Thema. Ja, auf der einen Seite wollen wir, dass wir verantwortliche Mitarbeitende haben, die sich um ihre Sachen kümmern, die qualitativ tolle Arbeit abliefern, die unternehmerisch denken. Aber auf der anderen Seite kommen wir immer mit der Kontrollkeule und schlagen alles nieder, was wir vorher vielleicht mühsam aufgebaut haben. Was hast du da so aus dem Buch an der Stelle mitgenommen?
Ganz viel. Also auf der einen Seite fällt mir da jetzt direkt das Thema Urvertrauen ein. Das spielt ja ganz am Anfang, ist auch ein eigenes Kapitel, wo es darum geht, einfach auch aufzuzeigen, wie kommt es eigentlich, dass manche Menschen, sagen wir mal so ganz leicht und wirklich auch voller Vertrauen in die Menschheit, in die Welt, in sozusagen das ganze Leben durchs Leben hüpfen und andere tatsächlich mit allem hadern. Und Karin bespricht es am Konzept des Urvertrauens und sagt, im Prinzip sind so die ersten Jahre des Lebens sind prägend. Und wenn du in der Zeit ja erfahren hast, dass man sich um dich kümmert, dass man dich unterstützt, dass du einfach gesehen wirst, dass du einen Wert hast, dann fällt es dir natürlich sehr viel einfacher, das Gute in der Welt zu sehen und zu vertrauen, als wenn das eben nicht der Fall gewesen ist. Und Karin macht das, bin ich auch sehr, sehr anschaulich mit ihrem eigenen Beispiel klar, dass sie dieses Urvertrauen einfach überhaupt nicht oder nur sehr, sehr wenig mitbekommen hat und dass das natürlich dann auf das ganze weitere Leben unglaublich viel Einfluss nehmen kann. Was ich aber auch ganz positiv fand, und das ist vielleicht auch die Antwort auf diese Frage, was macht es eigentlich so mit diesem Führungsdilemma? Dass man durchaus, selbst wenn man nicht viel Urvertrauen mitbekommen hat, dass man dann Vertrauen trotz allem lernen kann. Und zwar, also im Endeffekt ist eigentlich der Kerngedanke dabei, das Prinzip der positiven Verstärkung, dass man sich immer positive Triggerpunkte sucht, um einfach ins Vertrauen zu kommen, positive Beispiele und an denen sozusagen über die Verstärkung einfach immer mehr auch in dieses sowohl Selbstvertrauen als auch Vertrauen in andere kommen kann. Und wie das im Prinzip dann sozusagen in diesen unterschiedlichen Facetten gehen kann, das zeigt sie ja dann tatsächlich, ich würde sagen, wirklich in so einer Art Lernformat durch dieses Buch hindurch, wie das geschehen kann.
Ja, genau. Und das war für mich auch spannend. Also dieses Modell kannte ich auch noch nicht mit diesen 8 Stufen des Urvertrauens, wie wir das gewinnen. Das führt jetzt hier zu weit, das zu besprechen. Dafür bitte alle Le Hörer, lest dieses Buch, es lohnt sich.
Unbedingt.
Was für mich aber so ein kleiner Aha-Effekt war, sie bringt dann auch dieses Konzept von ich bin okay, du bist okay. Also das kenne ich auch aus anderen Zusammenhängen. Und da schreibt sie, also da gibt es ja die verschiedenen Stufen und sie sagt, diese Lebensanschauung, ich bin okay, du bist okay, ist die einzige, die wir ganz bewusst entwickeln können. Normalerweise bleiben wir Menschen auf der Anschauung, ich bin nicht okay, du bist okay, stehen. Also immer dieses Hadern mit sich selbst. Und durch das Buch, wie du auch schon sagst, zieht sich das dann sehr, sehr schön durch, wie wir selber zu uns Vertrauen gewinnen können. Und sie sagt ja auch, das ist quasi wie im Flugzeug, immer erst die Sauerstoffmaske auf sich selber draufsetzen. Also ich brauche erstmal für mich das Vertrauen, damit ich es anderen dann geben kann. Und das bringt dieses Kapitel ganz toll zum Vorschein.
Und was mich dann tatsächlich, also vor allem, wenn man jetzt so in diese unterschiedlichen Facetten reinguckt, was ein Kapitel ist, das mich unglaublich zum Nachdenken angeregt hat, nicht nur für mich selbst, aber auch fürs Team, ist das Kapitel der Reflexion. Das gibt's genau genommen sogar eigentlich zweimal, nämlich einmal wirklich als eine der Trust-Me-Facetten und dann kommt es tatsächlich auch beim Vertrauen beziehungsweise der psychologischen Sicherheit. In dem Kapitel kommt es auch nochmal sehr, sehr stark vor. Aber im Endeffekt ist ja tatsächlich das sowohl mit sich selbst erstmal in den Dialog gehen und so reflektieren, wo stehe ich denn eigentlich in diesem Spektrum? Und dann in der Konsequenz auch wir als Team zu reflektieren, wo stehen wir und wie wollen wir denn eigentlich gemeinsam arbeiten? Das ist ja tatsächlich eigentlich die Essenz sozusagen des ganzen Themas, weil ohne Reflexion geht es nicht. Und da zeigt die Karin wirklich ganz, ganz schön auf, wie man tatsächlich auch in die Reflexionsprozesse im Team einsteigen kann. Und ich bin ja grundsätzlich ein ganz großer Tool- und Methoden-Fan und deswegen muss ich da rausgreifen, dieses Tool, die Liste, das Beste des Tages. Das hat sie aufgeschrieben, dass sie das immer wieder auch in ihren Coachings und Trainings anwendet. Und der Kerngedanke ist eigentlich, dass entweder man für sich selbst oder aber im Team aufschreibt, was ist das Beste in uns am Arbeitstag gewesen? Man kann es natürlich auch fürs Privatleben machen, aber in dem Moment geht es ganz explizit um den Arbeitstag. Was ist denn das Beste gewesen? Und das tatsächlich über eine ganze Spanne, also mindestens mal einen Monat wirklich auch arbeitstäglich zu führen und daraus dann mitzunehmen, was sind denn eigentlich die Dinge, die dem Team im Arbeitsalltag wirklich Energie geben. Finde ich ein ganz, ganz tolles und ganz ehrlich auch total niederschwelliges Reflexionstool mit riesengroßem Impact.
Ja. Also das mochte ich auch gerade, also es ist ja auch ein großes Kapitel Reflexion, weil es auch unglaublich wichtig ist, also die persönliche und auch die im Team. Finde ich ganz super. Und du hast noch ein Stichwort gegeben, auf das ich an der Stelle auch nochmal ein bisschen tiefer einsteigen mag, ist tatsächlich ja dieses Kapitel psychologische Sicherheit. Mhm. Im letzten Podcast mit Cordula habe ich ja von Amy Edmondson das Buch besprochen, The Right Kind of Wrong, und wo das ja auch drin vorkommt. Und das ist nochmal so ein ganz wichtiges Basiselement für Vertrauen, dass die Mitarbeitenden wirklich das Gefühl haben, sie können das sagen, was sie bewegt. Mhm. Und da gibt's und da hat mich nochmal wunderbar zum Nachdenken gebracht. Ich bin selber eher ein konfliktscheuer Mensch. Also wenn es nicht sein muss, sage ich lieber nichts. Und da habe ich echt immer noch mal so ein paar Kopfnüsse gekriegt, nach dem Motto, ich habe einen Satz, gestärkte Konflikte verbinden uns, während künstliche Harmonie uns nur was vorgaukelt. Und Konflikte eben als Chance für Weiterentwicklung zu sehen und nicht in die Vermeidungsstrategie zu gehen. Dafür braucht es die psychologische Sicherheit. Mhm. Und dann kommt ein Punkt, wow, da war ich so, den Begriff kannte ich noch nicht, aber der ist so, also der haut einen ins Gesicht, sage ich mal, Fake Work. Mhm. Also wie viel Tätigkeiten, Arbeit, womit beschäftigen wir uns einfach pseudo-halber? Und weil wir uns nicht trauen, einfach mal zu sagen, hey, muss das wirklich sein? Und so wie du jetzt gesagt hast bei der Reflexion, so ein Journaling, also so aufschreiben, was ist das Beste, habe ich mir notiert, das fände ich mal einen genialen Workshop. Den muss man auch niederschwellig anfangen, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber jeder mal so, was ist deine Fake Work der Woche gewesen, über die wir einfach mal reden sollten. Und ich glaube, wenn solche Räume erlaubt sind, also solche Denkräume geschaffen werden, dann entsteht genau psychologische Sicherheit und Vertrauen.
Ja. Ja, ich finde, es ist tatsächlich ein Kreislauf, wie du auch gerade sagst, dass also eine Reflexion, auch eine Transparenz und eigentlich auch alle anderen Facetten können nur stattfinden, wenn du psychologisch sicher bist, und aber auf der anderen Seite stärken die natürlich die psychologische Sicherheit. Also insofern habe ich den Eindruck, man muss tatsächlich irgendwo sozusagen einen Bestandteil dieses Kreislaufes zwischendrin mal kurz auf sozusagen blind setzen, weil sonst ist man sozusagen in diesem Rattenschwanz drin und kommt gar nicht erst ins Beginnen. Also das heißt, irgendwo muss man einfach sagen, das ist jetzt der Aufgalopp an der Stelle. Aber ganz grundsätzlich finde ich, diesen Gedanken zu sagen, deswegen danke ich dir, dass du diese Workshop-Idee gerade aufgebracht hast. Ich finde die grandios. Wirklich zu sagen, auch im Rahmen so einer kontinuierlichen Prozessverbesserung ist mal ganz ernsthaft, wir setzen uns jetzt mal hin und jetzt dröseln wir mal auf, was machen wir denn eigentlich, was totaler Schrott ist.
Ja, und ich kenne das, ich habe ja früher auch in Kanzleien so Qualitätsmanagement Workshops gemacht. Und natürlich war das da immer auch, es gab oft Mitarbeitende, die gesagt haben, was soll der Schwachsinn, Checklisten brauche ich nicht, ich bin ja hier. So. Aber das finde ich mit dem Begriff Fake Work hat es nochmal einfach eine andere Perspektive. Also nicht einfach zu sagen, ich will das nicht machen, sondern dann jeden auffordern zu sagen, warum ist es für dich Fake Work? Also warum sagst du, ich brauche das nicht? Weil dann kommt man ganz anders ins Thema, als nur zu sagen, der eine Mitarbeiter hat Verweigerungshaltung, wird abgemahnt und irgendwann im schlimmsten Fall gekündigt, sondern einfach nochmal dieses Hinterfragende dabei in den Vordergrund zu stellen und nicht das Wertende. Und das ist ja auch so ein Punkt hier bei Vertrauen, und es ist unglaublich schwer, also da, ich glaube, da ist keiner frei von uns davon, wegzukommen von dem, als erstes wird bewertet oder der Mensch als solches wird mit seiner Äußerung bewertet, hinzu, was steckt denn dahinter? Und das ist das, was dann Vertrauen schafft im Miteinander und im Team, dass wir das einfach mal hören, also auch dieses gehört werden, ist ja auch so ein großer Aspekt in der Vertrauensarbeit. Ja.
Wie ist es denn? Was hatte ich denn, wenn wir mal so ein bisschen in diese Facetten weiter reingucken? Wo bist du denn hängen geblieben?
Ich bin tatsächlich schon mal bei der Meetingkultur hängen geblieben in der Transparenz, war schon das erste Kapitel in der Transparenz. Und da war für mich aber ein super Aha-Erlebnis, weil es so konkret war, um es dazu zu sagen für die Hörenden. Es gibt immer zu jedem Kapitel einen Gastbeitrag. Von einigen, die ich auch kenne, Svante Almers zum Beispiel, ganz toll, hat ja On the Way to New Work geschrieben, habe ich auch schon im Podcast gehabt. Also ganz toll, aber da gibt es einen Gastbeitrag von der Anna Weber, Baby One, und die beschreibt einfach, wie sie Transparenz schaffen durch ihre Meetingkultur und wie sie sich ganz konkret überlegt haben, welche Art von Meeting hat welchen Inhalt. Also ich kenne es aus den Steuerberatungskanzleien, dieses, es gibt, es wird immer so viel vermischt. Ich will informieren, ich will diskutieren, ich will entscheiden. Und die sagen, wir machen das getrennt voneinander, weil dann ist es transparent für die Mitarbeiter und gibt Klarheit und Vertrauen. Also zum Beispiel zu sagen, dieses Meeting, das Coffee-Meeting oder so, das ist ein reines Informationsmeeting. Es geht nicht darum, dass ihr euch beteiligt oder irgendwie jetzt wir was entscheiden. Wir informieren einfach und dann gehen wir wieder auseinander. Oder, und das finde ich so großartig, es gibt den Tag der vollen Bude.
Das fand ich auch super.
Finde ich so super. Im Sinne von, ja, wir wissen, remote arbeiten viele, es ist nur noch ganz selten, dass wir uns alle mal an einem Ort treffen. Deswegen gibt's einen oder zwei Tage im Monat. Und da sind alle, es wird keiner gezwungen, aber es sind alle aufgefordert, wer da kommt, super. Und je mehr wir sind, und es ist das Miteinander. Und solche Geschichten fand ich da, haben mich total abgeholt.
Das verstehe ich total gut. Am Tag der vollen Bude bin ich tatsächlich auch hängen geblieben. Ich finde, damit geht tatsächlich aber auch nochmal ein sehr starker Reflexionsprozess sozusagen, wofür sind diese Formate dann gut auch einher? Weil nur um dann sozusagen da zu sein und dann in 8 Stunden in Teams-Calls zu sitzen, das ist ja nicht der Sinn des Tags der offenen Bude, sondern dann muss einfach an der Stelle klar sein, das ist ein Tag, wo wir zusammenkommen, wo wir die Gemeinschaft feiern, wo wir uns inspirieren lassen, wo explizit eben nicht der nächste Meeting-Marathon auf dem Tapet steht.
Ich gucke gerade, weil für mich war in diesem Thema Transparenz super viel drin. Ein Satz, den ich mir rausgezogen habe in dem Kapitel, da geht es auch um Fachkräftemangel und es ist ja immer so ein riesiges Thema. Und sie macht manchmal so Sätze, da sitze ich davor und staune. Also so, die bewundere ich. Ich liebe es, wenn ich so, das ist ein toller Satz. Und der eine heißt zum Beispiel, wir geben unglaublich viel in den Bewerbungsprozess rein und strengen uns an, dass wir neue Talente gewinnen und, und. Aber wenn es uns nicht gelingt, für die bestehenden Mitarbeiter durch Vertrauen es zu schaffen, die zu halten, dann ist es ja kontraproduktiv. Und der Satz heißt dann, das muss sich ändern, denn wir suchen nicht laut und aufwendig die besten Talente, um sie dann still und heimlich wieder zu verlieren.
Ja, das ist ein richtig guter Satz.
Genau.
Und da stecken ja zwei Dinge drin. Da steckt ja auf der einen Seite das, wie gehst du mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort um? Und auch, welchen Rahmen haben die zum Arbeiten? Wie schaffst du einen energiespendenden Rahmen? Sie sagt in demselben Kapitel, ein paar Seiten vorher, glaube ich, auch, was zum Thema Corporate Influencer und dass sozusagen die Corporate Influencer, die wirklich authentisch und transparent sozusagen von ihrer Arbeit berichten im Unternehmen, dass das ein unschätzbarer Wert in der Zukunft sein wird, weil einfach Menschen zu Menschen und nicht zu Unternehmen kommen. Und damit natürlich, dass ihnen sozusagen ein Unternehmen und wirklich konkret in Jobs und in Teams reingucken zu können, natürlich was ganz, ganz anderes ist, als so diesen klassischen sozusagen Bewerberweg zu gehen. Also das fand ich so einen Punkt. Und dann aber natürlich auch damit einhergehend, wie kann das aussehen? Also da muss ich natürlich auch den Rahmen und die Freiheit schaffen, dass dieser Mitarbeitende dann auch sich als Corporate Influencer entsprechend bewegen darf und dass nicht alles respektiert wird. Und der andere Punkt ist, selbst wenn ich das mache, also selbst wenn ich eigentlich eine tolle Kultur habe und wenn ich eigentlich eine vertrauensvolle Umgebung schaffe und die Mitarbeitenden von dieser auch nach draußen berichten, dann hilft es halt alles nichts, wenn ich Bewerbungsprozesse aus der Hölle habe, die halt leider mit Transparenz relativ wenig zu tun haben. Das ist im Prinzip so der andere Aufgalopp, der damit drin steckt und der mich tatsächlich auch viel zum Nachdenken angeregt hat. Weil theoretisch könnten wir da mit wenig Mitteln so viel rausholen, dass ich das einfach nur fünfmal dick unterstreichen kann.
Ja, also gerade bei dem Bewerbungsprozess hat mich auch super abgeholt. Ich habe nämlich im März habe ich für Haufe, das Buch ist von Haufe, deswegen kann ich das ja auch sagen, habe ich bei den Text Talks so einen kleinen Impulsvortrag gehalten zum Thema Bewerbungsprozess. Und da hat sie mir aus der Seele gesprochen, weil ich da auch gesagt habe, so erstens, der Bewerbungsprozess ist nicht, mache eine Stellenausschreibung, dann kommt der Bewerber und irgendwann ist der erste Arbeitstag, sondern das ist Prozess tatsächlich im Sinne von, wie nutzt du diese Tage, bis der da ist, um Vertrauen aufzubauen? Und gerade so in den ersten 30 Tagen oder 60 Tagen geht es nicht darum, den in die Arbeitswelt reinzubringen, dass der möglichst sofort produktiv ist, sondern eben erstmal diese in die Vertrauenswelt, in die Teamkultur reinzubringen. Und da kommen im Buch auch ganz tolle Beispiele und Vorschläge, wie man das gestalten kann. Das hat mir an der Stelle super gut gefallen. Und auch, was mich dann mehrmals, das kommt an mehreren Stellen zu anderen Themen, sehr wohl immer zum Nachdenken gebracht hat, ist zum Beispiel ein Merkmal von Vertrauen ist, wie fühlt sich ein Mitarbeiter oder traut er sich überhaupt zu sagen, ich bin hier nicht richtig. Die Aufgaben, die ich gerade mache, sind nicht meine. Also wie offen geht jemand damit um? Oder sie macht es dann ja auch am Beispiel von sich selber. Oder wirst du gleich von den Kolleginnen oder vom Chef stigmatisiert, so nach dem Motto, wie kann das sein? Du hast es doch gelernt, das ist doch genau der richtige Job für dich. Und solche Themen dann auch offen ansprechen zu können, ohne gleich zu sagen, ich habe vor zu kündigen, sondern im Moment merke ich, der Job ist gar nicht so der richtige für mich. Was können wir machen? Und das ist ja auch ein Basismerkmal, wenn es uns gelingt, hier mit vertrauensvoll umzugehen, dass Mitarbeiter dann auch frühzeitig zu uns kommen als Chefs, um zu sagen, hey, ich hätte gerne eine Veränderung.
Und ich finde, an diesem Beispiel wird gerade auch so deutlich, wie viel Ebenen da tatsächlich auch drin stecken. Weil auf der einen Seite hat das ja ganz viel mit Selbstreflexion und auch eher Selbstehrlichkeit zu tun. Bin ich in dem, wo ich gerade sozusagen wirke, bin ich da tatsächlich wirkungsvoll und sehe ich da drin Sinn? Das ist auch so der sozusagen Schwung rüber in dieses Kapitel Sinn. Das ist ja so der eine Punkt. Der zweite, wenn ich darüber spreche, dann bin ich ja transparent. Und wie daraufhin dann meine Umwelt reagiert, sagt ja interessanterweise gar nicht viel über mich, sondern eher über deren, ja, sagen wir mal, vielschichtiges Gedankenkonstrukt. Weil Karin schreibt ja genau in diesem Halbkapitel auch darüber, dass ihre Umwelt nicht verstand, dass das nichts mit deren sozusagen Erfüllung in ihrem Job zu tun hat, sondern wirklich nur mit Karin ganz explizit. Mhm. Und allein sozusagen das aufzudröseln und zu sagen, Moment, warum fühle ich mich denn jetzt gerade getriggert? Was steckt denn da dahinter? Das finde ich jetzt auch nochmal so eine ganz, ganz wichtige Facette. Das heißt, eigentlich kann man die Wirkung oder beziehungsweise die Wichtigkeit von selbstreflektiven Elementen gar nicht genug im Unternehmen fördern, um wirklich den Rahmen für vertrauensvolle Zusammenarbeit dann auch wirklich schaffen zu können.
Ja, und du sprichst genau das Richtige an. Also das geht mir jetzt hier durch den Kopf. Diese sieben Buchstaben, die sind alle miteinander verbunden. Mhm. Weil wenn ich transparent kommuniziere, hey, der Job, so wie er ist, passt jetzt gerade nicht für mich, dann sind wir hinten bei M und E, bei Menschlichkeit und Ehrlichkeit. Ja. Nämlich, wer menschlich im Sinne wird mir dazugehört, wird es ernst genommen und ehrlich im Sinne kann ich da ehrlich sein und meine Befindlichkeit einfach mal benennen, ohne gleich wieder irgendeinen Stempel aufgedrückt zu bekommen. Und deswegen finde ich das, also sind auch immer tolle Grafiken im Buch, muss man auch nochmal gleich mal ergänzen. Ja. Also sie sind ganz zauberhaft, die bebildern das immer nochmal wunderschön. Aber man könnte aus diesem Trust-Me-Buchstaben tatsächlich so einen Kreis machen, der alle Zweige immer zueinander führen, weil echt, wenn du an einer kleinen Stelle hinpiekst, landest du mindestens bei allen anderen Stellen, kommst du auch vorbei.
Ja, das finde ich auch. Also eigentlich ist es wie so eine Art Dreieck und du hast einen Ping-Pong-Ball, der eigentlich immer sozusagen an den unterschiedlichen Kanten anstößt. Mhm. Das stimmt. Was mich auch sehr zum Nachdenken angeregt hat, war das Kapitel der Termintreue, die, finde ich, erstmal wahnsinnig sperrig klingt, die aber eine unglaubliche Auswirkung hat. Weil im Endeffekt geht es darum, das, was man verspricht, dann tatsächlich auch einzuhalten. Also im Sinne von, ich nehme Aufgabe XY und ich verspreche, dass ich die bis zum Zeitpunkt Z erledige, dann muss ich das tatsächlich auch einhalten können. Und Karin beschreibt, dass es dafür tatsächlich mehrere Steps eigentlich gibt, die das Unternehmen überhaupt auch hier wieder als Rahmen schaffen muss, damit das möglich ist. Und das eine ist wirklich eine Meeting-Inventur durchzuführen und zu sagen, ganz ehrlich, ich kann nicht erwarten, dass die Mitarbeitenden wirklich ins Arbeiten, also im Sinne von wirklich konkret operativ etwas tun, eintauchen können, wenn die 8 Stunden im Meeting sitzen. Wie soll das denn funktionieren? Also das heißt, ich muss mir erstmal wirklich konkret Gedanken darüber machen, welche Meetings brauche ich wirklich, für welche Anlässe und was kann ich in andere Formate auslagern. Das fand ich dann ganz, ganz wichtigen Punkt. Geht dann auch wieder so in die Transparenz rüber. Wir sind wieder bei dem sozusagen bei dem Kreislauf mit den mit den Pfeilen in alle Richtungen. Und auf der anderen Seite dann zu sagen, wie schaffe ich es, wenn ich, also mal vorausgesetzt, das Meeting-Konstrukt drumherum passt, aber wie schaffe ich es dann tatsächlich, mir dann ein Setting zu schaffen, in dem ich termintreu sein kann? Und da zeigt sie unter anderem nochmal ganz konkret auf, wie funktioniert denn Zeitmanagement mit der Eisenhower-Matrix oder welchen Kanban-System nutze. Aber, und das ist, also es geht fast ein bisschen unter, beziehungsweise man liest ein bisschen drüber weg, aber ich fand tatsächlich, der zentrale Absatz war eher weniger zu versprechen. Also nicht zu sagen, irgendwie, ja klar, schaffe ich auch noch und ja klar, schaffe ich auch noch, sondern da tatsächlich auch wiederum sehr selbstachtsam mit den eigenen Ressourcen umzugehen. Und also das war das, was tatsächlich in dem Kapitel unglaublich hängen blieb und nachhalte.
Ja, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und auch da bin ich hängen geblieben in dem Kapitel, weil es auch, also für mich war es gar nicht sperrig, sondern so banal klingt es erstmal, eine Termintreue, also komm. Und dann geht sie aber drauf ein, vor allem auch unter dem Gesichtspunkt, da habe ich mich neulich mit Corolla drüber unterhalten, dass tatsächlich durch die Pandemie so diese Verbindlichkeit bei Terminen gelitten hat. Ne? So gerade, weil wir, wenn man einen Online-Termin vereinbaren, ja, den sage ich mal kurz eine halbe Stunde vorher ab. Und das ist nicht sehr vertrauensfördernd. Aber wenn es jetzt die Beziehung Kunde und Auftraggeber ist, na gut, kann man ja sagen, ist man halt mein Kunde, der darf sich das rausnehmen. Aber trotzdem so, ach ja, bin ich halt dabei oder eben auch nicht. Und dazu sagen, das ist ein totaler Vertrauenskiller. Und das stimmt auch. Ich habe mal irgendwo in einem anderen Buch, ich weiß nicht mehr in welchem, gelesen, fand ich gut, wie entsteht überhaupt Vertrauen? Und da war das oberste Ding, heißt einfach, halte deine Termine ein. Weil sie spricht ja auch vom Erwartungsmanagement. Ich liebe diesen Begriff ja. Dieses aktive Erwartungsmanagement, wenn ich was zusage und es einhalte, dann habe ich einen Vertrauenspunkt gewonnen. Und je mehr Vertrauenspunkte ich gewinne, desto größer ist eben diese Vertrauensbasis. Genau, und in dem Buch war dann eben der Hinweis drauf, übrigens, deswegen haben sich die Navis durchgesetzt und die Ehefrau abgelöst. Entschuldigung für das Klischee an der Stelle, die Karte liest, weil ich gebe ein Ziel ein und komme an. So, also vertrauen wir auch in Technik, in Maschinen, weil sie einfach unsere Erwartungen erfüllen. Und da ist auch das, was du gesagt hast, das finde ich so wichtig, dieses weniger Versprechen, dieses sich bewusst sein, was kann ich leisten? Und dazu stehe ich dann aber auch. Und das gilt, glaube ich, gerade im Miteinander, in den Teams als ganz, ganz wichtig, dass ich mich darauf verlassen kann, dass meine Kollegin, mein Kollege, die Arbeiten, die er mir zugesichert hat, auch liefert, damit ich mit dem Ergebnis weiterarbeiten kann. Das fand ich es total spannend. Und was ich da auch nochmal gut fand in dem Kapitel ist, Vertrauen durch Leistung. Also Termintreue, sie fasst das ja dann auch noch mal ein bisschen weiter, ist eigentlich die Arbeitsleistung, die ich abgebe. Und bei, das sagt sie sehr schön, spricht mir aus dem Herzen, bei all diesen Debatten um eben neues Arbeiten, Sinn und Bällebad, sage ich mal, es geht um Arbeit und um Leistung. Und es hat sich nicht geändert. Und deswegen ist Termintreue ein ganz elementarer Punkt für Vertrauensbildung.
Und, das würde ich noch ergänzen wollen, das zeigt, finde ich, total gut auf, dass vertrauensvolle oder den Rahmen für vertrauensvolle Zusammenarbeit zu schaffen eben nicht nur eine Bringschuld der Unternehmensseite ist, sondern dass da auch jeder Einzelne so seinen sozusagen, sein Stöckchen und sein Hölzchen sozusagen dazu mit reinwerfen muss, sonst funktioniert es an der Stelle nicht. Also es geht nicht nur in eine Richtung, sondern das ist tatsächlich ein Wechselwirkungsmodell und da ist jeder in der Verantwortung.
Ja, genau, das schreibt sie auch so schön nochmal, ich habe es hier vor mir, also im Job nicht zu leisten, aber Vertrauen zu erwarten, ist ungefähr so, als würde ich Kartoffeln ernten wollen, ohne vorher welche angesät zu haben. Also genau, das ist ein schönes Bild dafür.
Ja, total. Es käme ja tatsächlich niemand auf die Idee.
Genau, genau. Apropos Bild. Mein Lieblingsbild, und ich musste auch lachen, ist der Pinguin. Ich weiß nicht, ob du den noch im Kopf hast. Das ist beim Thema Menschlichkeit, wo es nochmal darum geht. Wir versuchen immer mit, ich bin ja auch so ein Insights-Fan, ne? Was für ein Typ bist du, gelb und blau, rot oder grün, aber das kann sehr leicht dazu führen, dass wir zu sehr in die Bewertung, in die Schubladen denken kommen. Und so dieses gerade, oh, ist es ein High Potential oder Low Performer, ne? Also das ist für mich jetzt auch eine Haltung gegenüber Menschen, die mir nicht liegt, weil das eben genau in dieses, hey, du bist schlecht, du musst weg, ist. Und da sagt sie ihm, hey, das Bild des Pinguin passt da am allerbesten. Es ist nie der Mensch, der schlecht leistet, sondern es ist deine Umgebung oder die Aufgabe, die dir gegeben werden. Und beim Pinguin ist es halt so, an Land ist er halt sehr tapselig, sehr langsam, kommt nicht vorwärts, aber unter Wasser, wow, bringt er eine Leistung und wir müssen einfach hingucken, haben wir die richtige Arbeitsumgebung geschaffen für die Mitarbeiter, damit die eben an dem Platz auch richtig toll leisten. Das fand ich irgendwie so witzig mit dem wunderbaren Pinguinbild.
Oh, da gibt es übrigens auch ein ganz wunderbares Video von Eckhard von Hirschhausen, das wir dazu auch in die Shownotes stellen können, wo im Prinzip genau dieses Pinguin-Beispiel nochmal auf so ganz, ganz herzerwärmende Art und Weise vorgestellt wird. Das ist ja tatsächlich auch das Sinnbild der Stärkenorientierung, zu sagen, ja, wie schaffe ich eigentlich die Umgebung, in der tatsächlich der Pinguin dann sein volles Potenzial entfalten kann an der Stelle. Aber auch da keine Einbahnstraße, der Pinguin, das ist ein doofes Bild, aber er muss halt kurz auch mal überlegen, bin ich am Strand gut aufgehoben?
Ja, klar, also diese Retrospektive, wir kommen jetzt wieder in die anderen Buchstaben, muss immer der Einzelne dann für sich auch leisten. Und dann braucht man wieder die Ehrlichkeit, es aussprechen zu können und zu sagen, hey, ich bin hier nicht im Wasser. Und da habe ich bei Retrospektive, weil du ja auch gesagt hast, dass das für dich ein ganz wichtiges Kapitel war, da schreibt sie ja auch, wie gelingt es, Retrospektive als laufenden Prozess zu etablieren. Und ich kannte das nicht. Sie bringt dann von der Norman Kerr, heißt er, gibt es die oberste Direktive für Retrospektiven. Und die muss man vorlesen, weil das ist eigentlich, kann man sagen, dass das bildet fast schon auch einen Rahmen für das ganze Buch, nämlich wenn ich in so ein Meeting gehe und Rückschau halte, Feedback, dann muss als oberste Direktive gelten, unabhängig davon, was wir entdecken werden, verstehen und glauben wir aufrichtig, dass in der gegebenen Situation mit dem verfügbaren Wissen und den verfügbaren Ressourcen und unseren individuellen Fähigkeiten jeder das Beste getan hat. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Mit dem Satz, den würde ich mir groß an die Wand in meiner Kanzlei schreiben, dass da jeden Tag jeder vorbeigeht.
Ja, genau, so dieses eigentlich im besten Wissen und Gewissen gehandelt zu haben. Und dann in der Retrospektive wird tatsächlich die menschliche und die sachliche Ebene komplett voneinander zu trennen und zu sagen, hey, ganz ehrlich, das mag auf der Sachebene jetzt trotzdem, sorry, blöd gelaufen sein, aber das hat nichts mit dir zu tun und du hast in der Situation ja genau das gemacht, was du machen konntest. Ja. Finde ich total gut. Und da schreibe ich den Satz, will ich auch aufhängen.
Genau. Und das ist ja auch wieder, jetzt sind wir wieder beim Vertrauen, was zeichnet Vertrauen insgesamt aus? Eben diese Haltung auch den Mitarbeitenden gegenüber, dass sie aus ihrer Situation heraus, aus ihrer Sichtweise das Bestmögliche geben. Es gibt immer den einen von 100, der rausschießt und zum Fleiß Sabotage betreibt. Aber das Gros der Menschen will gute Leistung liefern. Und das ist ein Vertrauen, das ist dann im Kapitel Sinn. Fand ich sehr schön. Ich habe ja auch das Buch von Nico Rose im Podcast mal besprochen, wo sie diese Sichtweise nochmal so super gut vermittelt im Sinne, wir müssen in Vorleistung gehen. Vertrauen beginnt immer mit Vorschuss. Und da fand ich das so schön, weil sie bringt dann das, okay, das ist wie wenn du ein Investor bist und Risikokapital gibst. Da ist auch so, ne, wenn du investierst in eine Idee, in ein Start-up und wenn du weißt, du musst es erstmal investieren, bevor was zurückkommt. Du weißt aber auch von den Investitionen, es werden ein paar schiefgehen. Deswegen guckst du auch hin und begleitest denjenigen, dem du Vorschuss gegeben hast. Und es gibt eben keine Garantie auf Erfolg. Also man darf auch nicht jetzt blindes Vertrauen haben, sondern gesundes Vertrauen. Und das heißt einfach, diesen Vorschuss, den ich gebe, gucke ich mir mit demjenigen auch immer an. Passt es für dich? Kannst du so arbeiten? Funktioniert das so? Und. Also sind wieder alle Elemente von Trust Me dabei. Und da fand ich dieses Bild des Investors so spannend. Also der Vertrauensinvestor, finde ich cool.
Finde ich total gut. Also ich glaube, das ist wirklich ein super plakatives Bild, mit dem man echt auch viel anfangen kann und vor allem ganz häufig auch, sagen wir mal, die eigenen Handlungen nochmal in ganz anderes Licht drücken kann oder nochmal anders reflektieren kann. Und es bringt mich jetzt zur Zeit, also sozusagen so aufgaloppmäßig nochmal an zwei Stellen im Buch, nämlich einmal das Ende, in dem es ja darum geht, was passiert eigentlich, wenn jetzt einer kommt und dir diese ganze wunderbare Vertrauenswelt wieder zusammenschießt. Und da sagt sie, naja, ganz ehrlich, wir neigen ja dazu, Negatives extrem überzubewerten und Positives extrem sozusagen unterzubewerten. Und ihr Beispiel ist, was ist denn, wenn wir 10 Personen sind, wir arbeiten in einem Remote-Team, 9 arbeiten wunderbar, produktiv, transparent, vertrauensvoll miteinander und einer nutzt sozusagen dieses Remote-Setting aus. Dann ist doch nicht die Lösung zu sagen, ich vertraue den anderen 9 auch nicht und ist alle zurück ins Büro und am besten sozusagen stechen wir morgens ein und abends aus und geben sozusagen einen Tätigkeitsbericht am Ende des Tages noch mit ab. Das ist ja überhaupt nicht die Lösung und ich überspitze das jetzt gerade bewusst, sondern da wirklich in dem Moment auf der Personenebene zu bleiben und zu sagen, Moment, das ist diese eine Person. Das Setting an sich ist überhaupt nicht das Falsche, nur diese Person scheint damit nicht umgehen zu können. Und dann sozusagen wieder die Rückkopplung in die Unterstützung zu liefern und wieder mit dieser Person ins Gespräch zu gehen und sagen, Moment, warum ist das denn jetzt gerade so? Und was brauchst du denn eigentlich an Setting, um dann gut arbeiten zu können? Weil offensichtlich funktioniert es so, wie es jetzt gerade für 9 andere funktioniert, nicht für dich. Das sind so meine 2 Cent an der Stelle. Das fand ich tatsächlich wirklich ganz, einen ganz bemerkenswerten Punkt da noch.
Ja, das finde ich auch unglaublich wertvoll und wichtig. Und ich schaue gerade auf die Zeit, meine Güte, sie verfliegt in diesem spannenden Buch. Hast du noch einen abschließenden Gedanken, den du loswerden willst?
Inhaltliche Natur nein, weil das war nämlich jetzt sozusagen genau das, was ich gerade eben loswerden wollte. Formatseitiger Natur ist meine Empfehlung tatsächlich, sich mit dem Team hinzusetzen, dieses Buch, wie dein lieber Kollege das sowieso tut, einmal ans Team zu verschenken und dann sozusagen Lesezirkel drumherum zu stricken, zu sagen, wisst ihr was, jede Woche ein Kapitel und wir notieren uns unsere Gedanken und diskutieren darüber und schaffen uns dadurch den Rahmen, in dem wir zu unserem persönlichen Trust-Me-Modell kommen.
Ja, super. Kann ich unterstreichen und ich habe noch abschließend eine Workshop-Idee, die ich mir auch nochmal mitgenommen habe, weil ich die so unglaublich wertvoll und spannend finde im Bereich Unterstützung, hattest du ja auch schon angesprochen, ist ja so ein Lernprozess, nämlich das nennt sich der Workshop Hopes and Fears, weil sie auch sagt, was wir auf alle Fälle auch brauchen, wenn es um Vertrauen geht, ist Emotionen zuzulassen. Und die landläufige Meinung heißt ja, Professionalität bedeutet, ist gleich emotionslos. Das ist kompletter Quatsch. Da stehe ich auch völlig dahinter. Und einfach, wenn es um neue Themen geht, mal mit den Mitarbeitenden so einen kleinen Workshop zu machen. Was sind eure Hoffnungen? Was sind eure Befürchtungen? Und es einfach nur mal auf dieser emotionalen Ebene sich anzugucken und das dann zu besprechen und zu diskutieren, das schafft, glaube ich, unglaublich viel Vertrauen. Und es geht, und das muss man dann halt auch dazu sagen, es geht hier gar nicht drum, wir treffen hier keine Entscheidung. Es geht nicht drum, irgendwas von richtig und falsch auszudiskutieren. Wir wollen einfach nur mal hören, wie geht's euch mit diesem Thema? Und es ist ja gerade heute, wenn es um KI geht und wie sich die Technologie jetzt auswirken wird im Arbeitsumfeld, finde ich, wäre das so ein Workshop, den würde ich auf alle Fälle machen mit meinen Mitarbeitenden, um da mal nachzuspüren, hey, wie geht's euch mit dem Thema? Und sehr schön dann ist für mich, wenn man dann in die Unterstützung geht, die beste Frage für ein Unterstützungsangebot, simpel und einfach, wie kann ich dich unterstützen? Anstatt immer gleich, ich sag dir die Lösung, ne? Das ist ja das Typische, wenn ich delegiere, weiß ich kann es eh besser und dann haue ich dem oder derjenigen die Lösung schon mal drüber, sondern einfach dann fragen, und wie kann ich dich jetzt dabei unterstützen?
Ja, und in welcher Rolle vielleicht auch? Also willst du mich jetzt tatsächlich als, brauchst du einen Ratschlag, soll ich zuhören, kann ich dir sozusagen Themen abnehmen? Also in welcher Rolle brauchst du mich eigentlich gerade?
Ja, genau. Also ihr merkt schon, da steckt ganz viel drin. Also in diesem, ja, anfangs habe ich es gesagt, eigentlich so Buzzword Vertrauen. Und sie hält das wirklich ein, dass sie sagt, wie das die Arbeit in Zukunft verändert und bestimmen wird. Und wir können, also ich kann nur jedem ans Herz legen, legt euch dieses Buch zu, beschäftigt euch damit, mit euren Mitarbeitenden, macht viel Spaß und gibt bestimmt ganz viele Aha-Erlebnisse. In dem Sinne, danke Conny, auch für dich wieder. Auch ich liebe es, über solche zweiten Sichtweisen und Perspektiven das Buch nochmal noch besser zu verstehen und zu durchdringen. In dem Sinne, danke dir.
Es war mir eine Freude, wie immer.
Sehr schön. Danke und bis zum nächsten Buch. Ciao.
Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.